wo kommt das Geld nächsten Monat her?
Entweder du gehst demnächst pleite oder du bist Millionär, aber das gibt nichts dazwischen.
Marketing und Vermarktung und Marktforschung ist sowas wie die Leute, die schlechte Produkte haben.
Mhm. Man sagt immer so, ach ja, die Startups, das sind so verrückte Leute, die bis spät in die Nacht irgendwie arbeiten.
Ich kenne unzählige, die haben 30, 40 Eigentumswohnungen oder 3-4 Häuser.
Es ist eine ganz andere Art zu arbeiten, wenn man keinen Chef hat.
Hallo und herzlich willkommen zur Pixel Safari Podcast Folge Nummer 4. Heute sitze ich hier David mit Daniel und Malte von Pixel Safari und wir haben den Gast Florian Ludwig hier von Greyrook.
Hi. Genau, hi.
Ja, heute kommen wir hier zusammen und reden thematisch über Startups und auch so ein bisschen über Gründungen und die Gründerszene und auch eigene Erfahrungen als auch, sag ich mal, über deinen Podcast Flo. Denn ja, du wirst in Kürze auch, oder hast schon angefangen mit einem Podcast, der über Startups geht.
Genau, wir sind zu zweit in kleinerer Runde und machen einen Podcast über Startups. Naja, was heißt, wir machen, er ist in Produktion, aber die erste Folge ist noch nicht veröffentlicht, von daher gibt es da noch nicht so viel zu hören.
Wie wird er heißen?
Der wird Startup Couch heißen.
Startup Couch.
Genau. Couch, nicht Coach, ganz wichtig.
Sitzt ihr auch auf einer Couch? Wahrscheinlich, ne?
Na klar.
Vielleicht auch für die Zuhörer, also allgemein, wer Florian Ludwig ist. Also vielleicht willst du dich kurz vorstellen oder Greyrook, was ihr macht.
Genau, also ich bin Florian. Ich habe 2012 mit zwei Freunden ein kleines Unternehmen hier in Mülheim gegründet. Und wir sitzen seitdem immer noch in Mülheim. Wir machen Softwareentwicklung, also Digitalisierung immer an vorderster Front dabei.
Mhm. Sehr gut. Also auch quasi letztendlich individuelle Softwareentwicklung für, was habt ihr so für Kunden ungefähr? Also was kann man sich da vorstellen?
Es ist das mittelständische Unternehmen bis zum Großkonzern, ist da alles dabei. Wir machen meistens eher größere Projekte, also wenig Projekte, dafür größere. Das ist, was wir präferieren. Wir pflegen dann lieber langfristige Beziehungen mit Kunden und nicht so One-Off-Projekte.
Mhm. Hattest du da auch öfter Berührungspunkte mit Startups?
Immer wieder. Wir pflegen ein Netzwerk, ich meine, so kennen wir uns ja irgendwie auch, dass man sagt, hey, gerade als kleines Unternehmen macht man nicht immer alles alleine, sondern man macht ja meistens irgendwie was dann mit anderen zusammen. Häufig ist man da auch vielleicht durch den Kunden angenommen und dann sucht man sich halt die Leute, mit denen man gerne was zusammen macht und dann ist man meistens nicht nur alleine da, dann sucht man sich andere Startups. Und wir haben hier gegründet in einem Gebäude, das auch sehr viel Startups drin hatte und das hat dazu geführt, dass man sich sehr viel ausgetauscht hat.
Mhm.
Als wir gegründet haben, war es einfach so ganz normal, dass ich irgendwie jeden zweiten Tag rüber ins Nachbarbüro bin und habe gefragt, ey, wie habt ihr das eigentlich gemacht, als ihr gegründet habt? Und das war einfach unglaublich viel wert. Naja, und ein Jahr später war es so, da zog jemand Neues neben uns ein und dann kam jeden zweiten Tag jemand so rein und hat gefragt, wie macht ihr das eigentlich? Und irgendwie ist dann halt diese Mentalität, einfach sich nicht als Konkurrenz zu sehen, selbst wenn man in ähnlichen Bereichen ist, einfach immer hängen geblieben, dass man irgendwie die Erfahrung mitnimmt und auch weitergibt.
Mhm. Cool. Weil, um wieder zur Kernfrage zurückzukommen, wir wollten ja um das Thema Startups uns auch so ein bisschen bewegen, habe ich mal eine These mitgebracht, die wir heute vielleicht mal auf den Grund gehen können. Sollte man heutzutage noch gründen und sind Startups noch attraktiv und beziehungsweise was macht sie so attraktiv, wenn sie es sind? Vielleicht mal das in den Raum geworfen. Erste Frage direkt. Man kann sich natürlich viele Fragen stellen, was dann natürlich auch, sag ich mal, direkt mitschwingt. Wo kommen eigentlich Startup-Ideen her und wer setzt diese eigentlich um? Was ist eure Meinung zu?
Deutschland oder global?
Jetzt in Deutschland.
In Deutschland.
Ja, es ist eine durchaus wichtige Frage, wo. Ich glaube aber, die noch viel wichtige Frage ist, wer. Also, das ist eine sehr persönliche Entscheidung zu gründen. Also sollte man gründen, das ist, glaube ich, weniger eine Entscheidung, wo man ist, weniger eine Entscheidung, was man eigentlich macht, sondern hauptsächlich, wer man ist. Ich glaube, es hat was mit einer Persönlichkeit zu tun, mit einem Geist zu tun und man muss da einfach wirklich hinterstehen. Wenn man sagt immer so, ach ja, die Startups, das sind so verrückte Leute, die bis spät in die Nacht irgendwie arbeiten und irgendwie Freigaster sein wollen und das stimmt irgendwo auch. Man muss halt schon irgendwie auch dahinter stehen und man muss das auch wollen. Es ist eine ganz andere Art zu arbeiten, wenn man keinen Chef hat. Das muss einem jedem einfach bewusst sein. Und ich glaube, deswegen ist das eigentlich die wichtigste Frage. Bin ich ein Gründer? Das ist die wichtigste Frage.
Mhm.
Wenn man die für sich selbst beantworten kann, dann kann man fragen, wo gründet man, was gründet man?
Weil die beiden Begriffe jetzt gerade schon so ein bisschen unterwegs sind. Du sagst jetzt zur einen Seite Gründer, zur anderen Seite Startup. Das ist so eine Sache, ich habe in Unterhaltungen oft gemerkt, Startup jetzt, ohne uns jetzt in der Begriffsdefinition zu verlieren, was heißt das jetzt eigentlich? Und ist jeder, der gründet, automatisch ein Startup?
Nein, aus meiner Sicht nicht. Ja, man kann sich in Definitionen verlieren. Da gibt es auch mehr als eine. Das ist immer das Schöne bei Definitionen. Man kann sich dann die aussuchen, die einem am liebsten passt. Mhm. Vielleicht sollten wir uns dann hier auf einen Nenner einigen. Für mich ist ein Startup ein Unternehmen, das als meistens auch klein anfängt, wo die Gründer Mitinhaber sind. Sonst ist es für mich kein Startup.
Okay.
Wenn jetzt, das ist vielleicht meine persönliche Einstellung, aber wenn ich jetzt einen Großkonzern habe und sage, hier sind 3 Millionen Euro, ich nenne dich zum Geschäftsführer, ist das dann noch ein Startup?
Ja. Ja, natürlich, also ich glaube, da würde ich dir jetzt persönlich sofort zustimmen. Ich sag mal, die Frage, die ich eben zum Beispiel interessant finde, ist, gehört es zum Startup auch irgendwo Innovationshöhe? Also ich meine, ich kann jetzt auch hingehen und eine Bäckereifiliale aufmachen oder als Franchise-Nehmer mich bei McDonald's oder irgendeinem anderen Franchise einkaufen. Da gründe ich ja auch. Bin ich jetzt Startup?
Das ist eine spannende Frage.
Vielleicht schon. Also wenn du tatsächlich irgendwie so einen neuen Twist dazu tust irgendwie, was halt vorher noch nicht da war und du letztendlich irgendeinen coolen, sag ich mal, technischen Aspekt noch dabei hast, vielleicht einen coolen E-Commerce-Aspekt, dann kann man dich vielleicht schon wieder als Startup betiteln, dann wirst du vielleicht auch wieder irgendwelchen Innovationswerkstätten wieder gefördert oder so.
Also du wirst das dann an der Innovationshöhe doch festmachen?
Würde ich schon sagen, ja. Also wenn du jetzt der nächste Dönermann bist, weiß ich nicht, ob was man darin jetzt genau Startup nennen kann.
Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite ist es ja trotzdem auch irgendwo Gründung. Und auch wenn, sage ich mal, natürlich dann irgendwo der Zweck unterschiedlich ist, ähnliche Herausforderungen hat man ja wahrscheinlich dann letztendlich schon. Also jetzt gerade das Thema Mentalität, was du angesprochen hast, ich glaube, das ist in beiden Fällen relativ ähnlich, oder?
Das auf jeden Fall. Wo aber noch ein Unterschied ist, wenn ich jetzt sage, ich mache meine eine Dönerbude auf und Start-up hat irgendwie im Namen auch, dass man zu etwas Größerem hinarbeitet. Und wozu arbeitet man hin, wenn man eine Dönerbude hat? Man sagt, okay, ich brauche einen Return on Investment, ich brauche irgendwann, muss ich meine Kosten wieder raushaben.
Mhm.
Aber es gibt ein höher gelegtes Ziel, wo ich rauf hinaus arbeite. Wenn es das nicht gibt, dann ist für mich dieser Begriff nicht angebracht. Wenn ich sage, ich mache meine Bäckerei, ich möchte, dass da 0 Personen arbeiten, weil ich mache die Robo-Bäckerei, in der man reingeht, sich was nimmt, nicht mal bezahlt, sondern einfach wieder rausgeht. Das wird dann automatisch von meinem Konto abgebucht, weil es irgendwelche Special-Sensoren gibt. Und dann möchte ich daraus eine Kette machen. Dann ist das, finde ich, ein ganz normales Startup mit einem coolen Anspruch.
Mhm.
Auch wenn die Roboter dann schon alle da sind und Tagesgeschäft läuft. Das kenne ich jetzt zum Beispiel von den Amerikanern als Definition von Startups, ist meistens, dass man sagt, wenn ein Unternehmen noch nicht sein Daily Business gefunden hat, wenn es im Idealfall nicht mal weiß, womit es Geld verdienen wirklich soll. Es hat zwar ein Problem erkannt, hat so ein paar Lösungsideen versucht, die auszuarbeiten, aber hat die noch nicht fertig. Das ist für die ein Startup. Und von dem her sagt man auch oft sogar Uber noch nach, dass das ein Startup wäre, weil die zwar auf einer Zwischenphase sind, aber eben noch nicht am Endziel, dass sie ja den ganzen Transportwesen verändern wollen oder neu gestalten wollen.
Würde ich so auch unterschreiben.
Ja?
Ja.
Ja, also dann kann man eigentlich zusammenfassen, dass Startup 4 es sein kann. Ne? Oder was einigen wir uns jetzt?
Wie gesagt, ich weiß es gar nicht. Wir hatten ja die Ursprungsfrage eben das Thema Gründung in Deutschland irgendwo. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob wir unbedingt jetzt in der Pflicht sind, die Frage zu beantworten, die wahrscheinlich auch schon viele kluge Köpfe vor uns nicht haben, final beantworten können. Ich glaube, wir haben so ein bisschen so einen Plan jetzt für uns alle ausgelegt und haben so eine gemeinsame Idee, wo da so ein Übergang ist, so eine Grenze ist, was kann man noch als Startup bezeichnen und was ist eben vielleicht Gründung und Entrepreneurship, aber nicht unbedingt mit dieser größeren Vision versehen.
Also vielleicht auch in der Vorbereitung hierzu hatte ich jetzt, also vielleicht auch, um es, sag ich mal, anzuschneiden wieder, das Thema, ähnlich wie wir jetzt, sag ich mal, hat auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer-Tag das alles so ein bisschen über einen Kamm geschert, das Gründerreport genannt und den letztes Jahr rausgebracht. Also für Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, Deutsche Industrie- und Handelskammertag sind so die Interessensvertreter der gewerblichen deutschen Wirtschaft, sag ich mal, die dann der Politik mitteilen, was eigentlich der Wirtschaft gerade wichtig ist. Und da kam halt raus bei dem Report letztes Jahr, dass Menschen prinzipiell immer mehr an Gründungen interessiert sind und auch immer mehr Events und so weiter besuchen und immer mehr, sag ich mal, Interesse daran zeigen. Haben wir auch vielleicht auch mitbekommen, dass immer mehr Sendungen kommen wie Höhle der Löwen. Aber tatsächliche Gründungen, die kommen immer weniger zustande und auch gerade langfristig machen die spätestens nach 1-2 Jahren wieder zu. Dann wurden, sage ich mal, so ein paar Hürden rauskonstruiert, die aufgezeigt haben. Vielleicht könnt ihr die auch mal kommentieren. Also eine der größten Hürden war beispielsweise unausgereifte Geschäftsideen und Produkte, dass Leute allgemein sehr leicht zufriedenstellende Arbeit finden, doch noch, und dann das Risiko einer Selbstständigkeit doch irgendwie zu hoch ist.
Ich würde direkt mal reingrätschen. Ich glaube, da haben wir jetzt im Prinzip schon zwei sehr, sehr interessante Punkte. Also ich würde einfach mal anfangen, tatsächlich eben mit den unausgereiften Produkten, weil wir gerade ja auch schon darüber gesprochen haben. Das ist ja irgendwo Komponente von Startup, dass man eben noch nicht so wirklich weiß, okay, ich habe zwar meine Vision hier, meine Idee, aber ich habe kein fertiges Produkt, kein Return on Invest, wie du eben angesprochen hast, der sich jetzt innerhalb der nächsten paar Monate letztendlich realisieren lässt. Also das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant hier an der Stelle. Der Hinweis, der bringt natürlich wenig Informationen, da muss man viel spekulieren. Aber was bedeutet das hier? Ist es wirklich so, dass tatsächlich die Unternehmen oder die Startups hier in den Fällen oder die Gründungen ein Problem haben, ihre Vision umzusetzen, weil die Vision vielleicht eben nicht in die richtige Richtung geht? Oder ist es eben vielleicht eher ein Thema der Umsetzung, dass man wirklich hinkommt und sagt, okay, ich habe diese Vision, habe ich denn genug Zeit, habe ich denn die Ressourcen und im Zweifel auch den langen Atem, um zu sagen, ich gehe jetzt den Weg und finde diesen Product Market Fit, also dass ich ein Produkt entwickle, was tatsächlich einer großen Kundschaft auch gefällt.
Ich denke, gerade dieser letzte Punkt ist echt einer der schwierigsten. Aus der eigenen Erfahrung, wenn man ein Unternehmen hat, das im Softwarebereich tätig ist, und ich glaube, das wird jeder hier am Tisch kennen, hat man es häufig, dass irgendjemand zu einem kommt, ob man den jetzt kennt aus dem Bekanntenkreis oder der ihn irgendwie anders gefunden hat und sagt, ich habe hier die geile Idee, ich verkaufe dir die Idee und du setzt sie für mich um. Und so kommt man auch häufig mit potenziellen Gründern in Kontakt. Und einfach aus diesen Kontakten, die sich immer wieder ergeben, wo auch sehr seriöse durchaus dabei waren, ich will das jetzt nicht abtun, hat sich häufig gezeigt, dass die Leute häufig gute Ideen haben. Zumindest was ich so mitkriege, meistens eher fehlt, ist tatsächlich der Marktzugang. Dass die Leute wenig Idee darüber haben, okay, wenn ich das Produkt hätte, wenn ich jetzt jemanden finde, mit dem ich das gemeinsam umsetze, wie kriege ich das überhaupt an Mann? Das scheint bei vielen irgendwie eher so ein Gedanke, wenn erstmal brauche ich das Produkt und dann denke ich darüber nach. Ich glaube, die Reihenfolge ist falsch. Man sollte erst jemanden finden, dem man das Produkt auch verkaufen kann und sich vielleicht auch mal mit dem unterhalten. Und nicht erstmal sagen, haha, ich suche mir jetzt jemanden, mit dem mache ich zusammen ein Produkt und dann werde ich schon jemanden finden, dem ich das verkaufe. Die Reihenfolge, glaube ich, funktioniert heute einfach
nicht. Ja, also ich glaube, da sind wir gerade super Spezialisten für als E-Commerce-Agentur, weil das kennen wir ja wirklich in Heerscharen. Also das ist auch ein ziemlich deutsches Ding, meiner Meinung nach, dass man halt sagt, ja, ich brauche keine Werbung, ich brauche kein Marketing, weil mein Produkt ist gut. So, also genau. Dass das eher so einen Ruf hat, so eigentlich Marketing und Vermarktung und Marktforschung ist nur was wie die Leute, die schlechte Produkte haben. Weil man als Deutscher sich immer gern als Produzent sieht. Also bei uns ist es ja tausendmal cooler, ein Produkt herzustellen, als ein Produkt zu verkaufen. Das andere, ja, das sind quasi.
Ja, das sind nur Blabla und Ohai.
Ich denke, das merkst du auch an den Gründungen, da möchten die Leute gern immer, also auch gerade die von den Unis, möchten dann irgendwie was Hochtechnologisches machen, was irgendwie in Fachkreisen dann total fancy ist. Wenn es keiner bezahlen kann und eigentlich auch gar keiner haben will, ist halb so schlimm, weil man sieht sich ja als Produzent, der ein guter Ingenieur ist, was auch immer, und der hat eine tolle Idee. Aber es geht ja oft auch darum, einfach kriegt das die Masse, also gibt es auch in großer Zahl genug Abnehmer dafür. Und ich meine, das merkt man auch an der deutschen Industrie, das war eigentlich so mit den ganzen Mittelständlern, wir sind eigentlich so ein riesigen Haufen an super Nischenspezialisten. Also da es gibt ja keinen, also bis auf die Autohersteller, klar, das ist über Generationen hinweg, aber es gibt ja wenig Unternehmen in Deutschland, die global an die breite Masse an Verbrauchern verkaufen. Aber weil man sich eben gern auf die einen Sachen spezialisiert und dann bin ich der super Hersteller von irgendwelchen Zahnrädern oder was weiß ich, die in den ganz bestimmten Ottomotor reinkommen, davon bin ich Weltmarktführer und das verkaufe ich. Und mit dem Hintergrund versuchen wir viel quasi Startups zu gründen, habe ich das Gefühl. Also das ist so, was ich oft mitgekriegt habe.
Es ist ja tatsächlich nicht nur so, dass man jetzt tatsächlich unbedingt von Neugründungen sprechen muss, sondern ähnliche Tendenzen sieht man ja auch schon in Projekten, in denen einfach zum Beispiel neue Märkte angegriffen werden sollen. Und das haben wir ja eben auch schon miterlebt und das ist ja auch eine der wichtigen Sachen, die wir versuchen, in jedes Projekt mit reinzutragen, dass dem Kunden letztendlich eben auch bewusst ist, dass in den seltensten Fällen auch in etablierten Branchen man eine neue Zielgruppe einfach mit einer guten Idee sofort erreicht, sondern dass man auch da eben gucken muss, man hat vielleicht eine gute Idee, aber funktioniert diese Idee tatsächlich auch für die Interessenten?
Ja, und vor allem, dass man nicht im stillen Kämmerlein vor sich hin tüftet, 5 Jahre geschlossen, genau. Und dann auf den Markt schmeißt und guckt, ach du lieber Gott, da ist ja die Hälfte falsch, weil ich mir so viel Gedanken gemacht habe, aber genau. Wenig getestet.
Ja.
Ich meine, das haben wir auch täglich. Also gerade auch Online-Shops merken wir auch immer wieder oder andere digitale Vertriebskonzepte, wo einfach die Chefetage sich irgendwas zusammenspinnt, was höchstwahrscheinlich in ihrer Lebenswelt funktionieren würde. Dann wird vielleicht noch die Familie gefragt, die Frau, die Kinder. und das ist dann quasi die Marktforschung. Und da wird dann sehr viel Geld reingesteckt und ein Produkt entwickelt, wird auf den Markt geworfen, funktioniert nicht. Da versuchen wir halt immer lieber, wenn wir gerade sowas hören, dass wir dann auch irgendwie wenigstens mal Personas erstellen, irgendwas, damit wir auch selber bei den Kunden die Gedankengänge anregen, ob das überhaupt wahr ist, was sie da in ihrer Lebensumwelt.
Oder erstmal ein MVP machen, bevor man eben, tatsächlich erstmal das ganz große Ding entwickelt und dann merkt, oh, da ist ja die Kundschaft vor 3 Jahren gewesen. Mittlerweile machen die was ganz anderes.
Ja, ich meine, du kennst ja auch aus der Softwareentwicklung einfach das agile Entwickeln von Projekten. Das ist einfach, auch Produkte sind heute wahnsinnig komplex, so wie IT-Projekte komplex sind. Und da hilft es nichts, wenn man 1000 Annahmen trifft, von denen dann höchstwahrscheinlich nicht alle zutreffen werden.
Gerade als Gründer guckt man ja auch dann meistens aufs Geld und sagt sich, ja, wie viel muss ich investieren?
Mhm.
Und dann, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt wirklich ein MVP, dann muss man sich sehr gut überlegen, was sind denn wirklich meine Key-Features
und
dann auch nur die zu implementieren.
Genau.
Und noch besser ist man, wenn man einen Schritt vorher, dann kann man ja auch mal Geld sparen, bevor man jetzt irgendwen auch noch unter Umständen beauftragt, wenn man nicht selber entwickelt, zu sagen, okay, wie kann ich denn meine Annahmen testen, ohne überhaupt eine Zeile Code vielleicht zu haben?
Mhm.
Gibt es vielleicht einfach da Möglichkeiten und die gibt es eigentlich immer.
Ja.
Und das machen aber auch, glaube ich, einfach zu wenige. Sich einfach mal da ein bisschen mit Design zu beschäftigen, von jetzt nicht im grafischen Sinne, sondern im User-Interface-Design oder wenn es was Optisches irgendwie in den Bereichen einfach sich damit mehr auseinandersetzen. Wie kann man sowas prototypisch denn testen? Man kann mit PowerPoint notfalls auch ein UI-Design testen. Man kann mit Pappe ein Auto testen und so weiter. Das geht alles. Man muss halt nur sich überlegen, wie und es dann auch machen und nicht einfach nur sagen, ja gut, ich finde mir jemanden, mit dem ich das zusammen umsetze.
Mhm.
Im stillen Kämmerchen.
Wobei da sicherlich dann auch mit reinspielt, das ist das ewige Schlagwort Kultur. So historisch, und das ist, haben wir als Deutsche ja tatsächlich international den Ruf, und das wahrscheinlich auch nicht ohne Grund, dass wir sehr, sehr akribisch sind, dass wir sehr detailorientiert sind. Und in den klassischen Branchen, in denen wir heute auch stark sind, da ist das super relevant. Also wirklich bis ins letzte Detail mitzudenken, qualitativ hochwertige Produkte zu produzieren. Aber diese Eigenschaften, diese Tugenden, die in einer bestehenden Wirtschaft einen sehr, sehr großen Wert haben, sind natürlich nicht so gut einzusetzen, wenn man eben noch gar nicht so wirklich weiß, welche Aspekte dieser Qualität müssen wir denn einbringen, um ein gutes Produkt zu entwickeln. Das Automobil, da wissen wir mittlerweile, das finden die Menschen ganz gut. Da hätten sie gerne ein hochqualitatives Produkt von. Aber bei IT-Lösungen, bei Softwareentwicklung, da sieht es natürlich noch ganz anders aus.
Ich glaube, was viele auch da nicht akzeptieren, was so eine Kultursache ist, wenn wir von Marktforschung reden, und Forschung hat immer eigentlich als Hintergrund, man hat eine Annahme und möchte die bestätigen.
Mhm.
Es kann einfach sein, dass das Ergebnis heißt, die Annahme ist falsch. Das wollen aber viele nicht. Die machen einfach, sagen, okay, hier ist meine Annahme, jetzt sag mir mal, dass das richtig ist. Dann ist es aber keine Marktforschung mehr. Dann ist es irgendwie, ich will nur mein Gewissen reinwaschen.
Mhm.
Aber das muss man akzeptieren. Man muss mit wirklich offen reingehen und sagen, ich nehme an, mein Kunde will das, ich nehme an, mein Kunde will das, ich nehme an, mein Kunde denkt so. Und dann zu akzeptieren, wenn die Antwort ist, nee, der denkt nicht so, der will was ganz anderes, das zu akzeptieren und daraus auch die Konsequenzen zu ziehen. Also diese Risikoavers, ich könnte falsch sein.
Deswegen. Oder andersrum, du stellst diese Annahmen und du verschießt dich darauf letztendlich und versuchst es 2 Jahre und dann kommen halt, wie wir gerade auch gesagt haben, 1-2 Jahre klappt dann eine Gründung und danach läuft es aus oder funktioniert nicht mehr, weil es dann doch nicht funktioniert hat und die müssen wieder zumachen. Also Genau, deswegen vielleicht. Können wir direkt auf den zweiten Punkt eingehen, den wir gerade angesprochen hatten. Da ging es dann letztendlich nicht nur um die Leute, die gründen, sondern auch darum, dass Leute, die potenziell gründen, dann doch lieber eine leichter zufriedenstellende Arbeit nehmen, um das Risiko zu vermeiden eines Selbstständigen. Wie seht ihr das?
Das ist das Gleiche, was wir eben hatten, Risikoavers. Also das ist ja auch selbst wenn man dann gegründet hat, sind immer noch viele Leute sehr risikoavers und das ist, glaube ich, auch vielleicht eine kulturell deutsche Sache.
Ja, vor allem die Fehlerkultur spielt halt viel mit rein. Wenn man als Unternehmer erfolgreich ist, also wissen wir, dann, also entweder wirst du bemitleidet, wenn es nicht so gut läuft, oder oft wird auch gesellschaftlich, endet das dann im Neid, wenn es gut läuft, da können viele Unternehmer ein Lied von singen, auch wenn es faktisch gar nicht so gut läuft, aber das wird halt schnell unterstellt. Und auf der anderen Seite hast du wiederum sehr prestigeträchtige Jobs, gerade in der Tech-Branche, wo du als Softwareentwickler ohne Probleme bei Audi oder so anfangen kannst. Und dann, das ist natürlich auch eine tolle Sache. Und dem gegenüber steht eine Vision, quasi als Selbstständiger aufzubauen, die, wenn sie scheitert, dir wirklich lebenslang nachgetragen werden könnte, unter Umständen. Natürlich ist es oft nicht so, das ist mittlerweile besser geworden, aber nichtsdestotrotz versaut es gewissermaßen bei vielen Unternehmen den Lebenslauf, wenn man sich 3-4 Jahre mit einer Selbstständigkeit beschäftigt hat, die dann am Ende scheitert, auch wenn vorher dir ihr Unischnitt gut war oder was auch immer.
Da hast du was ganz, ganz Spannendes gerade angeschnitten. Du hast gesagt, wenn man erfolgreich ist, aber wann ist man denn erfolgreich?
Das ist eine spannende Frage.
Ja, das ist eine Definitionssache. Auf jeden Fall. Also ich denke, Unternehmer sieht es ganz anders wie jetzt quasi ein schlichter Arbeitnehmer oft. Dann ist quasi nur das Monetäre. Wenn du dann einen fetten Firmenwagen hast, dann ist quasi, ach ja, und...
Man kennt es.
Und auf der anderen Seite, klar, für Unternehmen ist vor allem, ob das Produkt erfolgreich ist. Ja. Also bei uns, unsere internen KPIs sind hauptsächlich, wie viele Menschen nutzen unsere Produkte, was für eine Kundenbasis haben wir, wie viele Tickets zu Bugs haben wir und Verbesserungsvorschläge, oder sind die Menschen glücklich damit? Und vor allem, was bei uns auch immer ganz wichtig ist, haben unsere Kunden Erfolg mit unserem Produkt? Das sind jetzt unsere internen Erfolgszahlen.
Ja. Mhm. Ich glaube, das ist auch was jeder als Gründer irgendwann mal mitkriegt, dass so dieses Verhältnis Leute zu einem, die gehen entweder von entweder du gehst demnächst pleite oder du bist Millionär, aber das gibt nichts dazwischen.
Ja, also, ja klar, es ist auch einfach so zu denken.
Das ist, glaube ich, aber einfach so ein Bild, das manche Leute einfach haben. Mhm. Und ich denke, es ist wichtig, dass man davon wegkommt und sagen, hey, ich bin nicht Millionär, aber ich bin trotzdem erfolgreich.
Kommt daher wahrscheinlich auch diese Denke, ja, ich interessiere mich für Gründung, ich wäre gern Millionär, aber...
Der falsche Grund.
Das würde die vielen Interessierten begründen, auf jeden Fall. Vielleicht auch noch zur Risikoaversion. Wir hatten gerade das schon mal angesprochen. Kann es sein, dass diese Risikoaversion auch bei Investoren ist? Ich hatte jetzt hier nochmal rausgelesen, dass auch in Deutschland, im internationalen Vergleich, sogar in Europa, viel weniger Risikokapital bereitgestellt wird letztendlich, um, sag ich mal, neue Gründungen voranzubringen. Als einer der Gründe, warum Gründungen, sag ich mal, zurückgehen. Was glaubt ihr, wieso ist das so?
Selbe Thema ist ja, hatten wir ja gerade schon. Risikoaversion. Ja, aber das sieht man gerade bei Banken auch sehr schön. Mhm. Wenn Banken Geld zur Verfügung stellen, wofür stellen sie Geld zur Verfügung? Und das sieht man, dass es in Deutschland da durchaus Unterschiede gibt zu anderen Ländern. Und das hat einfach was mit Risikoaversion zu tun. Manchmal leider auch immer noch mit dem ganzen Thema Neuland. Mhm. Weil für eine Bank ist es meistens sehr einfach zu verstehen, der kauft sich damit jetzt Anlagevermögen, stellt sich da eine teure Maschine hin und wenn der pleite geht, dann sacke ich die Maschine ein. Keiner hat ein Risiko, magst du, verstehen sie. Wunderbar. Mhm. Wenn er jetzt sagt, ja, ich mache jetzt ein innovatives Produkt, entwickle meine Roboterbäckerei, aber 90% der Ausgaben sind die Softwareentwicklung für die KI, die dann meine Brötchen backt. Mhm. Macht das mal der Bank verständlich, dann wird der Mitarbeiter wird das verstehen, der wird auch sagen, ist cool. Ich habe aber in meinem Instrumenten, um das in meiner Risikoanalyse abzubilden, nichts, um das abzubilden. Und dann sitzt er da und sagt, ja, ich kann da leider nichts machen. Und dieses Problem ist ja dann nicht nur bei den Banken, von den Banken aus geht das dann ja auch auf andere Kapitalgeber über. Mhm. Dass halt einfach manchmal Konzepte fehlen, um sowas abzubilden, gerade in den digitalen Investitionen.
Mhm. Aber kann man aufgrund dieser Risikoaversion, das haben wir jetzt schon öfter gehört, auf vielen verschiedenen Ebenen, kann man da jetzt unterstellen, dass Deutschland einfach keinen richtigen Gründergeist hat oder keine richtigen Rahmenbedingungen für Gründer, sag ich mal, auch unabhängig von dieser Risikoaversion wird ja auch oft der Grund genannt, dass die Bürokratie in Deutschland das Ganze sehr schwierig macht, also umfangreiche Bürokratie, in der man sich bewegen muss, allein schon bei Fördermitteln oder allgemein bei Gründungen. Ist jetzt Deutschland also viel gerühmt, klar, wir sagen immer wieder, Deutschland hat eine riesen Startup-Szene und man kennt ja auch die sag ich mal, die Spots jetzt hier im Ruhrgebiet für Gründungen oder in Berlin. Ist es dann trotzdem so, dass trotzdem allgemein der Gründergeist fehlt?
Ich glaube, du hast jetzt auch schon zwei Themen angesprochen. Einmal das Bürokratie-Thema. Ich glaube, das ist eine Dose, die lassen wir lieber zu. sonst reden wir noch ein paar Stunden.
Auch nur um zu unterstreichen. Ne?
Haben wir Folgen für den Rest des Jahres.
Genau.
Aber ja, das ist sicherlich irgendwo ein Thema, das Einfluss nimmt.
Auf jeden Fall. Das andere ist die kulturelle Sache und die Risikoaversion. Ich denke, dass wir da Fortschritte machen. Du hast es am Anfang als Einleitung auch gesagt, dass es immer mehr in die Richtung gibt, rein von der Wahrnehmung auch der Öffentlichkeit. Mhm. Es wird öffentlich mehr wahrgenommen. Und das ist ein langsamer Prozess, der aber zeigt, dass es da eine Veränderung gibt. Auch wenn es jetzt in den Zahlen sich nicht niederschlägt, dass es mehr Gründungen gibt, so wenn es mehr Präsenz gibt in den Mainstream-Medien auch, dann schlägt sich das ja im Rest der Gesellschaft auch wieder, dass es irgendwann auch eine andere Anerkennung bekommt. Und wenn dann auch es vielleicht Anerkennung dafür gibt, zu sagen, hey, ich bin zwar nicht Millionär, aber ich habe eine Firma und die gibt es mehr als 2 Jahre. Allein dafür würde ich jedem gerne applaudieren. Und das hat auch jeder, denke ich, verdient. Mhm. Das muss aber einfach auch dann gesellschaftlich anerkannt werden. Oder auch zu sagen, hey, ich habe gegründet, ich bin fehlgeschlagen. Mhm. Ich musste vielleicht sogar eine Privatinsolvenz. Das sind wertvolle Erfahrungen. So jemand würde ich liebend gerne auch einstellen, weil ich sage, du hast mehr gelernt als vielleicht viele andere.
Mhm.
Und das ist etwas, was, glaube ich, aber nach und nach auch kommt.
Mhm.
David, es ging jetzt hauptsächlich um die Investoren, ne? Hast du gesagt, dass Risikokapital ein bisschen knapp ist in Deutschland.
Jetzt gerade davor, ja, genau.
Ich dazu nochmal, ich denke, das ist ein ganz großes Problem vor der Hinsicht, also das kenne ich auch einfach aus der Praxis. Ich meine, wir kennen viele sehr erfolgreiche Unternehmer, auch monetär erfolgreich. Ich habe noch nie gehört, dass einer von denen auf die Idee gekommen wäre, ein Business Angel zu machen. Oder überhaupt den Start. Also was sie machen, ich kenne unzählige, die haben 30, 40 Eigentumswohnungen oder 3, 4 Häuser, dass das geht. Aber dass einer sich so weit als Unternehmer begreift, auch wenn er es dann geschafft hat, dass er sein Bild und sein Wissen in die nächste Generation weiterträgt, weil er es einfach auch ein bisschen als seine Verpflichtung sieht, was zurückzugeben gewissermaßen oder die nächste Generation zu formen oder auch seinen Sinn darin sieht, ja, ich bin jetzt durch mit meinem Business in meiner Zeit, ich sorge jetzt dafür, dass die nächste Technologiestufe oder die nächste Innovationsstufe vorangetrieben wird, indem ich Geld wieder reinspiele, was ja auch sehr lukrativ sein kann. Aber da ist eben wieder diese Risikoaversion abermals, dass selbst die Risikogruppe überhaupt, die Selbstständigen, dass selbst die, wenn sie Erfolg haben, nicht den Mut besitzen, quasi das wieder zurückzugeben in die Startup-Welt. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, was andere Länder oft so nicht haben, wo es selbstverständlich ist, wenn ich erfolgreich bin, dann mache ich weiter, und weil das kann ich gut, ich bin Unternehmer, ich bin kein Immobilienspekulant, ich bin Unternehmer, also baue ich Unternehmen auf.
Mhm.
Ganz einfach eigentlich, aber bei uns ist halt, man sieht auch die Aufgabe mehr beim Staat, deshalb wird ja auch sehr viel immer in die Richtung diskutiert, dass es Förderung geben soll, dass es, wie wir neulich besprochen haben, digitale Gutscheine geben soll, dass sowas wie Exist-Stipendien für Universitäten, dass das alles geben soll. Und dann versucht man wahrscheinlich eher über hohe Steuersätze diese Gelder irgendwo herzukriegen, damit der Staat die dann wieder neu verteilt. Aber das kennen wir ja auch aus der Praxis. Ich glaube, das kann oft ein Problem sein, wenn dann staatliche Institutionen anfangen, unternehmerische Konzepte zu beurteilen. Was natürlich notfalllösungsmäßig in Ordnung ist, aber ein Unternehmer, der erfolgreich in derselben Branche arbeitet, ist dafür meistens qualifizierter. Nur wenn der keinen Bock hat, dann kannst du auch nichts machen.
Und es hebelt auch gewisse Mechanismen tatsächlich ja auch einfach aus. Weil ich sag mal, wenn man von Anfang an tatsächlich mit Fördermitteln unterwegs sein kann oder zumindest sehr, sehr früh damit einsteigt, dann ist irgendwo tatsächlich die Funktion, dass Leute, die vielleicht doch nicht dafür geeignet sind, in einem Umfeld mit Unsicherheit zu agieren, und das ist Unternehmertum an und für sich ja einfach, dass man oft in der Situation ist, da weiß man gerade am Anfang nicht unbedingt, okay, wo kommt das Geld nächsten Monat her? Wie bezahle ich meine ersten Mitarbeiter, die ich einstelle und so? Und ich sag mal, Fördermittel, die machen das Ganze natürlich, drehen das Ganze auf den Kopf, gerade wenn sie direkt am Anfang da sind. Dann hat man erstmal Sicherheit. Das heißt, gerade wenn man dann eben eigentlich in einer Situation sein müsste, wo man mit Unsicherheit arbeiten müsste, wo man so die erste Feuertaufe bekommen würde, okay, ich muss selber gucken, wie ich mich hier durchbeiße. Gerade dann wird es einem dann einfacher gemacht. Und man bekommt diese Prüfung dann wahrscheinlich, das könnte ich mir als Erklärung vorstellen, für diese 1-2-Jahres-Grenze, dass dann irgendwann die Fördermittel auslaufen, dass dann irgendwann der Moment kommt, wo es heißt, jetzt musst du auf deinen eigenen Beinen stehen. Und dann kommen plötzlich diese Fragen auf.
Mhm. Also vielleicht auch, um wie auf die Kernfrage zurückzukommen, was sich auch einige Zuhörer, die vielleicht auch gründen möchten, stellen. Sollte man heutzutage noch gründen? Also Flo, du hast ja den Ansatz gefahren, dass man erstmal selber gucken muss, ob man ein Gründer ist und ob man, sage ich mal, dafür geeignet ist. Jetzt hatten wir ja hier schon einige Faktoren uns angeschaut, die dazu führen, dass Gründungen scheitern letztendlich. Also bin ich jetzt zum Beispiel ein Gründer, um jetzt für mich als vielleicht auch für den Zuhörer festzustellen, dass ich, ob ich Gründer bin, jemand, der mit diesen Dingen zurechtkommt und trotzdem gründet und dann auch sich durchbeißt, oder was meinst du?
Das hängt ja auch immer doch ein bisschen davon ab, was man gründet. Also man muss, wenn man als Gründer, muss man auch immer verkaufen können. Viele Leute können zum Beispiel nicht verkaufen. Möchten es vielleicht auch. Hatten wir auch gerade auch das Thema. Ich möchte ein Produkt machen, ich möchte nicht der Verkäufer sein, weil Verkäufer sind ja irgendwie blöd. Wir sind ja hier nur technische Ingenieure. Nee, ernsthaft, das ist was vielen Menschen einfach schwerfällt. Leuten was aufzuschwatzen, um es mal jetzt auch so zu formulieren, also, provokant.
Ich greife trotzdem erstmal direkt ein, weil ich hier auch mitverkaufe. Letztendlich, das ist es ja nicht. Also auch ich letztendlich versuche natürlich den Kunden zu helfen. Wenn ich merke, okay, ich kann einem Kunden nicht helfen, dann drehe ich dem nichts an. Natürlich mache ich Werbung, preise ich die Leistungen und Produkte, die wir haben, positiv an. Aber ich kann total nachvollziehen, was du sagst. Oft fühlt es sich so an, gerade wenn das Gegenüber einem auch dann eben vielleicht nicht verbal, aber zwischen den Zeilen mitgibt, ehrlich gesagt, ich habe jetzt gar keine Lust auf dich.
Aber ich glaube, das ist etwas, wo jeder, der gründet, sich klar sein muss, dass es Teil dessen ist. Mhm. Und ich glaube, viele, die dann erstmal diese erste Hürde übernommen haben, die kommen dann auch dahin, wo du jetzt wahrscheinlich stehst und sagen, ja, es macht irgendwie vielleicht auch Spaß. Weil wenn man dann sieht, ich kann Leuten helfen, die freuen sich dann, weil ja, es gibt die einem irgendwie verbal und nicht verbal zeigen, du verschwendest meine Zeit, und dann gibt es genau die sagen, boah, ey, du hast mich gerettet vielleicht. Und das ist auch ein Erlebnis des Verkäufers irgendwo, derjenige, der an der vordersten Front beim Kunden ist. Und als Gründer ist man nun mal einfach alles an Tag 1.
Ja, klar.
Definitiv.
Und das ist halt das, was ich denke, was man sich einfach bewusst sein muss. Man ist irgendwie das Mädchen für alles.
Mhm, klar.
Das ist ja nicht nur extern, sondern auch intern so. Also gerade wenn man jetzt neuartige Ideen hat, dann kommt die Verkäuferqualität ja eigentlich daher, dass man es schafft, nicht jetzt ein Produkt nur die Vorteile darzustellen, sondern dass man die Menschen um sich herum, sei es Investoren, Kunden oder die eigenen Mitarbeiter, die gehalten werden wollen, dass man die dazu inspiriert, dass man mit denen ein Meeting hat und alle gehen raus und sagen, ja verdammt, so könnte die Welt aussehen, da möchte ich aber dabei sein.
Ja, das ist Mitarbeiter, ist auch ein guter Stichpunkt. Also je nachdem, was für einen Plan man hat, aber wir haben ja gerade gesagt, Startup, da geht's nach oben, ja. Dann heißt das, man hat irgendwann Mitarbeiter, und da gehört Mitarbeiterführung zu. Bin ich eine Führungsperson? Da gehört auch viel zu. Bin ich diese Person? Kann ich Leute motivieren? Langfristig? Kann ich auch jemanden entlassen? Weil das kommt irgendwann auch. Kann ich mich jemandem gegenübersetzen im Bewerbungsgespräch und der erzählt mir irgendwie seine Lebensgeschichte und sagt so, sorry, aber es passt nicht, und dann fängt die Person an zu weinen. Kann ich damit umgehen? Kann ich ruhig schlafen, wenn ich Verantwortung für vielleicht 20 Personen trage? Kann ich das? Das sind Sachen, die man sich irgendwie fragen muss. Und es gibt dann Sagen, ich sage ja, boah, das klingt nach etwas, was ich bin, dann sollte man das tun.
Ja, das klingt auch nach ziemlich vielen interessanten Fragen, auch viele Fragen, die man sich jetzt stellen kann, ob man jetzt Gründer ist oder nicht. Ich glaube, das ist auch ein interessanter Schlusspunkt, sag ich mal, um, sag ich mal, jetzt auch die Folge zu beenden. Jeder Zuhörer kann sich jetzt, sag ich mal, auch selbst reflektieren, und hoffe, die Folge hat auch viel Spaß gemacht. Danke, Flo, dass du hier da warst. 5-Sterne-Bewertung nicht vergessen, Leute.
Ich würde auf jeden Fall auch nochmal dazu aufrufen, dass ihr euch die Gründer-Couch von Flo anguckt, sobald sie da ist.
Ja.
Ich glaube, wir konnten hier einen kleinen Vorgeschmack heute geben, was man dann auch bei dir so erwarten kann.
Genau. Ja, und danke, dass ich da sein durfte.
Immer gerne.
Gerne.
Und immer wieder.
Super.